Freiheit ist ein großes Wort. Das Wort Freiheit wird so oft benutzt, weil es eben so aussagekräftig ist und uns Menschen auch so wichtig ist. Das Stern-Magazin hat eine Umfrage unter deutschen Bürgern zum Stellenwert der Freiheit durchgeführt. Und tatsächlich ist den Menschen die Freiheit viel wichtiger als zum Beispiel Gleichheit. Wenn du also die Menschen auf der Straße fragen würdest, willst du lieber frei sein oder willst du lieber, dass alle gleich behandelt werden, dann sagen tatsächlich mehr Menschen, dass sie lieber frei sein möchten. Das Gleiche gilt auch für die Sicherheit. Die Freiheit ist den Menschen wichtiger als die Sicherheit. Die Freiheit ist uns Menschen sehr wichtig. Doch was heißt Freiheit? Was ist Freiheit? Und ich habe einfach einige Eindrücke aus dem Alltag gesammelt, wo Freiheit so vorkommt. Ist Freiheit unbegrenztes Datenvolumen? Freiheit ist, wenn dich nichts mehr aufhält? Oder ist Freiheit, wenn man ein bestimmtes Auto fährt? Wobei das vollkommen egal ist, welche Marke, da kommt überall bei jeder Marke dieser Spruch mit Freiheit vor. Oder ist Freiheit, mit einem Motorrad an einem Sandstrand entlang zu fahren und dann vielleicht noch ein kühles Bier zu trinken? Wobei das schon bemerkenswert ist, dass hier ein alkoholisches Getränk mit dem Wort Freiheit in Verbindung kommt, oder gebracht wird, da wir doch wissen, dass Alkohol so viele Menschen in Abhängigkeit und eine Sucht bringt. Kommt hier aber zusammen. Oder ist Freiheit ein politisches System, eine gesellschaftliche Ordnung, die uns Freiheit ermöglicht? Auch unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck redete sehr viel in seiner Amtszeit über die Freiheit. Da natürlich mehr über die politische Freiheit. Das war sein Hauptthema. Und laut Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtskonventionen ist jeder Mensch von Geburt an frei. Wir merken, wenn alle in dieser Welt so viel über Freiheit reden und Freiheit anstreben und möchten, dann müssen ja die Menschen in vielen Zwängen leben und auch irgendwie gefangen sein. Und deshalb ist es so wichtig zu hören, was die Bibel hierzu zu sagen hat. Und Paulus schreibt an die Galater, Galater 5, Vers 13, haben wir heute schon gehört: Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Paulus bringt hier eine überwältigende Botschaft. Wir sind zur Freiheit berufen. Und zwar von Gott selbst bist du zur Freiheit berufen. Und diese Freiheit ist viel mehr als nur ein Nebenprodukt unseres christlichen Glaubens. Jeder, der an Jesus glaubt, darf diese Freiheit in Anspruch nehmen. Die Freiheit an sich ist ja schon gut. Aber die Freiheit, die Gott uns gibt, ist das höchste Gut, das wir überhaupt haben können. Diese Freiheit ist so viel mehr als ein menschliches Ideal. Diese Freiheit ist aus menschlicher Sicht eigentlich utopisch. Etwas, was wir gar nicht greifen noch begreifen können. Und in dieser Predigt wird es um diesen Vers gehen, hauptsächlich. Und auch die Gliederung ergibt sich aus diesem Vers. Es sind drei Gedanken. Zunächst geht es um die Freiheit, zu der wir berufen sind. Dann geht es darum, diese Freiheit nicht zu missbrauchen. Und schließlich geht es um den Zweck dieser Freiheit. Ja, wir haben auch da die drei Begriffe gesehen, worum es dann gehen soll. Beginnen wir mit der ersten Aussage von Paulus: Ihr seid zur Freiheit berufen. Wenn Paulus schreibt, dass wir zur Freiheit berufen sind, dann stellt sich unweigerlich die Frage, ja, wovon sind wir denn befreit worden? Wer oder was hält uns gefangen? Das müssen wir zuerst klären. Wenn wir das begriffen haben, dann können wir auch verstehen, wie überwältigend die Freiheit ist, in die Gott uns beruft. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Galatien. Was war also das Problem der Galater? Das Problem war nicht neu. Der Apostel Paulus hat damit während seiner gesamten Wirkungszeit zu tun. Immer wieder bereiste er neue Gegenden und verkündete dort den Menschen die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus, und führte so Tausende zu Glauben und zur Erlösung. Ja, und nach seiner Abreise kamen dann einige Lehrer nach ihm. Sie meinten, sie müssten einiges richtigstellen. Toll, dass ihr an Jesus glaubt, sagten sie, aber das allein reicht nicht. Wenn ihr von Gott angenommen sein möchtet, müsst ihr euch noch dem mosaischen Gesetz unterordnen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat einhalten und auch die anderen Feiertage müsst ihr einhalten und ihr müsst die Speisevorschriften auch noch des Gesetzes einhalten. Dies war genau die Situation, die Paulus dazu veranlasste, an die Galater einen Brief zu schreiben. Seine Antwort war so subtil wie ein Holzhammer. Galater 3, 1 und 2. Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch derart verhext? Ich habe euch doch Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Sagt mir nur das eine, hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr die gute Nachricht gehört habt und auf Jesus Christus vertraut? Wir merken schon, wohin das hinführt. Es geht um Gesetz und Gnade. Das Problem war also, dass die Irrlehrer gesagt haben, ihr müsst zuerst die Gesetze von Mose halten, bevor ihr Christen werden könnt. Doch Paulus sagt, ihr seid frei, und zwar als Mittel, ihr seid frei vom Gesetz als Mittel zum Heil. Das ist die erste Freiheit, die wir hier erkennen können. Liebe Zuhörer, das ist die Freiheit, zu der Gott uns berufen hat. Jesus hat einmal gesagt, die Freiheit wird euch frei machen. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Irrtum einen gefangen hält. Und Paulus versucht jetzt, diesen Irrtum aufzudecken und zu beseitigen. Mag sein, dass es sich nach trockener Theologie anhört, dieses Thema. Aber Gesetz und Gnade leben wir jeden Tag, ob es uns nun bewusst ist oder nicht. Beim Thema Gesetz und Gnade geht es darum, wie wir unser gesamtes christliches Leben angehen, und die Konsequenzen sind weitreichend. Bei Gesetz und Gnade geht es um Gottes Annahme. Auf welcher Grundlage ist ein Mensch annehmbar für Gott? Und es gibt darauf eigentlich nur drei mögliche Antworten. Erstens das Gesetz. Der Mensch ist dafür verantwortlich, sich selbst durch seine Werke für Gott annehmbar zu machen. Man wird von Gott angenommen, je nachdem, was man tut oder eben nicht tut. Man kann das Gesetz auch ganz leicht an diesem Wort wenn erkennen. Wenn du dies tust, wird Gott dich annehmen. Und die ganz besondere Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel begann mit dieser Bedingung. Wir lesen 2. Mose 19, 5. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr das Volk sein, das mir von allen Völkern am nächsten steht. Zweite Möglichkeit, die Gnade. Gott nimmt mich vollkommen an aus Gnade. Es ist ein Geschenk durch Jesus Christus. Meine Werke tragen absolut nichts dazu bei, dass ich von Gott angenommen werde. Epheser 2, 8 und 9 drücken dies so klar und deutlich aus, wie man das sonst nirgends in der Bibel finden kann. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und grundsätzlich so allgemein, die dritte Möglichkeit, ich habe das mal als neue Gerechtigkeit oder Gesetzlichkeit bezeichnet. Dies ist der Versuch, Gesetz und Gnade zu vermischen. Und dann klingt es etwa so, Gottes Gnade hat es den Menschen ermöglicht, sich seine Annahme und Vergebung zu erarbeiten. Oder Gott liebt uns bedingungslos, wenn wir uns an alle seine Regeln halten. Wir merken, diese Aussagen, die stecken voller Widerspruch. Entweder gilt das Gesetz und ich muss mir alles durch eigene Leistung verdienen, oder es gilt die Gnade und mir wird alles geschenkt ohne eigenes Zutun. Gesetz und Gnade lassen sich nicht kombinieren. Doch gerade diese Mischform aus Gesetz und Gnade war das Problem der Galater. Würden die Irrlehrer nur das Gesetz zur Rechtfertigung predigen, dann könnte man diese Irrlehre sofort aufdecken und entlarven. Das Perfide ist, dass in die Gnade etwas vom Gesetz hineingemengt wurde. Und damit haben die Christen schon immer zu kämpfen, so wie auch wir heute. Manchmal ist es mir gar nicht bewusst, wie sehr ich noch immer in dieser Irrlehre stecke und deshalb auch nicht wirklich frei sein kann. Wie oft beschleichen mich Gedanken, dass ich mich nur deshalb mit Problemen und Anfechtungen zu schlagen habe in meinem Leben, weil ich nicht das Richtige tue. Und ich rede mir ein, wenn ich nur genügend in der Bibel lese, wenn ich genügend bete und faste und wenn ich genügend spende, dann wird Gott mich von meinen Problemen erlösen. Aber ich gebe und lese und bete und faste und suche Gott, aber ich habe vielleicht noch immer finanzielle Probleme. Ich habe noch immer schwer zu schaffen mit meinen Kindern im Teenie-Alter. Oder ich bin noch immer einsam. Und ich bin vielleicht noch immer verzweifelt und verbittert. Also bleibt mir nur noch anzunehmen, dass Gott mich zurückweist. Er weigert sich, aus welchen Gründen auch immer, mir zu helfen. Es kann sogar so weit gehen, dass ich anfange zu glauben, ja, Gott liebt mich nicht mehr. Er hat mich verstoßen. Und das ist eine Irrlehre. Unzählige Christen leben tagtäglich in Angst, Frustration und Schuld, obwohl sie sich vielleicht völlig sicher sind, dass sie nach ihrem Tod in den Himmel kommen. Sie glauben, dass Gott weit weg von ihnen ist und ihr Verhalten missbilligt. Und dadurch sind sie niemals frei und auch frei auch zu entdecken, dass Christus in ihnen und durch sie jeden Tag lebt. Ich will behaupten, jeder Christ verfängt natürlich nur bis zu einem gewissen Grad in diesem Irrtum. Und manchmal kann es so weit gehen, dass ich vielleicht in Verzweiflung und Depression komme. Das Einzige, was gegen all diese Irrtümer hilft, ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei und Jesus selbst ist auch die Wahrheit, hat Jesus gesagt. Doch warum versuchen Christen immer wieder das Gesetz, es muss auch nicht unbedingt das Gesetz sein, aber so gesetzliches Denken und gesetzliche Einstellungen in das christliche Leben aufzunehmen? Vielleicht liegt es daran, dass wir die Bedeutung und auch den eigentlichen Zweck des Gesetzes nicht wirklich so in den Griff bekommen haben. Das mosaische Gesetz hat zum einen die Aufgabe, das Zusammenleben zu regeln, durch bürgerliche Gesetze, das ist so eine wichtige Aufgabe. Und zum anderen, und das ist die Hauptaufgabe, zu zeigen, wie die Menschen zur Erlösung gebracht werden können. Nun, wie geschieht das im Einzelnen? Zunächst einmal definiert das Gesetz die Sünde. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Mit anderen Worten, ein Gesetz, das es nicht gibt, kann man nicht übertreten. Also die Polizei kann mich ja nur dann anhalten, mir einen Strafzettel für zu schnelles Fahren geben, wenn davor das Gesetz zur Geschwindigkeitsüberschreitung irgendwie herausgegeben wurde und bekannt gemacht worden wäre. Darum steht auch in Römer 5, Vers 13, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Also die erste Aufgabe oder eine Aufgabe vom Gesetz ist, die Sünde zu definieren. Was ist Sünde? Zweitens zeigt das Gesetz den Menschen ihre Schuld auf. Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Manchmal sind wir ganz erstaunt, wenn wir zu der Erkenntnis gelangen, dass der Zweck des Gesetzes niemals darin bestand, Menschen gerecht vor Gott zu machen. Alles, was das Gesetz leisten kann, ist einen Maßstab festzulegen und die Menschen dann zu verurteilen, wenn sie sich nicht daran halten. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Ein Spiegel kann mir zeigen, dass mein Gesicht schmutzig ist, aber ein Spiegel kann mich nicht sauber machen. Genauso auch das Gesetz. Es kann mir die Sünde aufzeigen, aber es kann diese Sünde nicht wegnehmen. Es kann mich nicht reinigen. Ja, es ist sogar gefährlich, zu versuchen, durch das Gesetz gerecht werden zu wollen. In Galater 3, Vers 10 formuliert es Paulus so: Wer dagegen durch Erfüllung des Gesetzes bei Gott Anerkennung zu finden sucht, lebt unter einem Fluch, Denn es heißt, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen dieses Gesetzes genau befolgt. Das Ergebnis des Gesetzes ist ein Fluch. Und an die Korinther bezeichnet Paulus das Gesetz als das Amt oder der Dienst, der den Tod bringt. Ja, warum denn das? Ist vielleicht etwas falsch am Gesetz? Nein, das Problem sind wir, wir selbst. Die Norm vom Gesetz ist absolute Perfektion. Ich muss alle Gesetze halten, wenn ich von Gott aufgrund meiner eigenen Verdienste angenommen werden will. Und das ist eben nicht möglich. Das geht nicht, das schafft kein Mensch. Und deshalb wird mich unweigerlich auch der Fluch treffen. Ist es also eine ernste Angelegenheit, unter dem Gesetz zu sein? Oh ja, das Gesetz tötet. Das Gesetz verurteilt. Es gibt keine Hoffnung unter dem Gesetz. Und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz soll unsere Herzen auf Jesu Erlösung vorbereiten. Wir sehen also in den Spiegel des Gesetzes und sehen, dass wir Gesetzesbrecher sind und damit unter dem Fluch sind. Und verzweifelt rufen wir zu Gott, wie kann ich gerettet werden? Und als Antwort folgt dann, glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Römer 10, Vers 20, 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Liebe Zuhörer, wenn wir erst einmal hier angekommen sind, welche Rolle spielt dann noch das Gesetz in unserem Leben? Keine. Es hat seinen Dienst getan. Sein Ziel war es, uns zu Christus zu bringen. Und das hat es auch getan. Galater 3, Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Liebe Zuhörer, das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Frei vom Gesetz als Mittel zum Heil. Ich muss nicht mehr das Gesetz erfüllen, um gerechtfertigt zu werden, um von Gott angenommen zu werden. Nein, das wird mir alles geschenkt, wenn ich an Jesus glaube. Und doch fragen wir uns manchmal, aber müssen wir nicht noch immer die 10 Gebote einhalten? Oder wenigstens die 9 von den 10 Geboten einhalten, weil sie ja im Neuen Testament wieder aufgenommen werden. Und das Neue Testament ist doch voll von Geboten. Was ist der Unterschied zwischen diesen und dem Gesetz? Ehrlich gesagt ist das eine gute Frage. Was wir uns klar machen müssen ist, dass ein Gesetz nicht einfach ein Gebot ist. Ein Gesetz ist immer ein Gebot mit angehängter Strafandrohung. Zum Beispiel lautet das Gesetz zur Geschwindigkeitsüberschreitung nicht einfach, Sie dürfen nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde fahren. Es lautet vielmehr, Sie dürfen nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde fahren. Andernfalls haben Sie ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zu erwarten. Es ist also richtig, wenn wir dieselbe Moral im Neuen wie im Alten Testament wiederfinden. Richtig und falsch ist nach wie vor richtig und falsch, weil das den Charakter Gottes widerspiegelt und er sich nicht ändert. Aber der Unterschied ist, unter dem Gesetz ist der Lohn der Sünde der Tod. Aber auf der anderen Seite heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist ein Grund, warum die Gebote im Neuen Testament keine Gesetze sind. Und das ist die zweite Freiheit, zu der wir berufen sind. Ich bin frei vom Fluch des Gesetzes. Frei von den Folgen über den Ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Ich bin frei von Verdammnis, auch wenn ich mal ein Gebot nicht einhalte oder übertrete. Ich muss keine Strafe dafür fürchten, weil Jesus ja alle Schuld und Strafe auf sich genommen hat. Ein weiterer Grund ist, wir befolgen die Gebote des Neuen Testaments nicht, um von Gott angenommen zu werden, denn wir sind ja bereits angenommen. Unter dem Gesetz arbeitet ein Mensch, um von Gott angenommen zu werden, aber unter der Gnade dient ein Mensch, weil er bereits von Gott angenommen ist. Liebe Zuhörer, der du an Jesus, glaubst, du bist von Gott angenommen. Du musst Gottes Annahme nicht erarbeiten. Du bist frei. Und du musst auch keine Strafe fürchten. Auch davon hat Gott dich befreit. Du bist zur Freiheit berufen. Kommen wir zum zweiten Gedanken oder zweiten Aussage in unserem Wochenvers. Allein sieh zu, dass er durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt. Überall da, wo diese Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes gepredigt wird und verkündigt wird, wird immer wieder derselbe Einwand vorgebracht. Aber das ist ja praktisch ein Freibrief zum Sündigen. Bestimmt hat jeder von uns schon die Erfahrung gemacht, dass die Menschen nicht unbedingt diesen Freibrief brauchen, um zu sündigen. Dieses Problem ist keine neue Frage. Paulus wurde häufig damit konfrontiert. Er sprach dieses Thema sogar von sich aus im Römerbrief an, weil er wusste, was in den Köpfen der Menschen vor sich ging. Römer 6, Vers 15. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Seine Antwort lautet, das sei ferne. Es ist also, als ob Paulus sagen möchte, was für eine absurde Frage. Bob George beschreibt in seinem Buch einen anschaulichen Vergleich zu diesem Thema und ich möchte diesen Vergleich nacherzählen. Stell dir vor, du würdest ein schönes Restaurant besitzen. Eines Tages hörst du ein lautes Geräusch hinter dem Haus, wo die Mülltonnen stehen. Du öffnest die Hintertür, um nachzusehen und entdeckst einen hungrigen Landstreicher, der mit zerrissenen Kleidern. Dieser kramt in den Mülltonnen herum, um nach Essensresten zu suchen. Du hast Mitleid mit ihm und rufst ihn zu dir. Komm aus dem Müll raus. Iss doch nicht dieses Zeug. Komm hierher. Der hungrige Mann trottet zu dir herüber. Hör mal, ich kann es nicht ertragen, dass du solchen Müll isst. Komm in mein Restaurant und iss etwas Vernünftiges. Aber ich habe doch gar kein Geld, erwidert der Landstreicher. Das macht nichts, sagst du. Mein Restaurant hat gute Gewinne erzielt und ich kann es mir auch leisten. Ich möchte, dass du nun jeden Tag kommst und hier bei mir im Restaurant isst. Völlig kostenlos. Du nimmst ihn am Arm und führst ihn ins Restaurant. Er traut seinen Augen nicht. Noch nie hat er ein Buffet in einem Restaurant gesehen. Mit weit aufgerissenen, ungläubigen Augen starrt er auf die Auslage. Gemüse, Salate, Obst, Fleisch, Fisch, Hähnchen, Kuchen, Pasteten. In seinen wildesten Träumen hat er sich niemals vorgestellt, dass es solche Dinge überhaupt gibt, dass man sowas alles essen kann. Dann schaut er dich forschend an. Darf ich wirklich alles essen, was ich will? Ja, alles, antwortest du. Dann ganz langsam mit einem Strahlen in seinen Augen fragt er, kann ich auch draußen etwas vom Müll essen? Was würden wir von so einem Menschen denken? Wir würden denken, er hat doch nicht alle Tassen im Schrank, nicht wahr? Angesichts all dieser wohlschmeckenden Speisen fällt ihm nichts anderes ein, als nach dem Müll zu fragen. Aber genauso muss es auch Paulus gehen, wenn die Leute fragen, ob sie nun sündigen dürfen, weil sie ja unter der Gnade stehen. Jesus Christus gab sein Leben für uns hin, um ein für alle Mal unsere Sünden vor dem heiligen Gott wegzunehmen. Dann gab er uns sein Leben, um uns von den geistlich Toten aufzuerwecken. Er hat uns vollkommen angenommen. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Wir sind Söhne und Töchter in der Familie Gottes. Das Leben, das er uns gegeben hat, ist sein Leben. Jesus Christus lebt jeden Tag in uns und durch uns. Und angesichts eines solchen Buffets, das Jesus Leben in Überfluss nannte, ist alles, woran ein Mensch denken kann, heißt das, dass ich nun fröhlich weiter sündigen darf? Wir merken, wie absurd diese Frage ist. Sind wir bereit für eine schockierende Erkenntnis? Das eigentliche Ziel des christlichen Lebens ist nicht, dass wir aufhören sollen zu sündigen. Und die Analogie zum Verhungernden noch einmal aufzugreifen, es ist so, als wenn ich dem hungrigen Mann hinterherlaufen würde und sagen würde, bleib von dem Müll weg, hörst du, isst nicht diesen Müll, bleib da weg. Aber wenn jemand wirklich hungrig ist, dann isst er alles, auch den Müll. Wenn also nicht den Müll, ja, was ist es dann, was jeder Mensch braucht? Es ist das Leben Christi. Jesus definiert das ewige Leben so, in Johannes 17, Vers 3 lesen wir, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das wirkliche Ziel des christlichen Lebens. Christus erkennen. Und wer diese Gnade Jesu, ich sag mal so, gekostet und geschmeckt hat, der will nicht mehr von dem Müll essen. Und das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Titus 2, 11 und 12. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Umso mehr ich die Gnade erkenne, mit der Jesus mich beschenkt, desto mehr verliert die Sünde an ihrer Anziehungskraft. Je länger ich Christ bin, desto stärker fühle ich in meinem Herzen, dass die Sünde nicht einfach nur falsch ist, sondern schlichtweg auch dumm. Warum soll ich im Dreck herumwühlen, wenn der Herr für mich ein Festessen vorbereitet hat? Und doch kommt dieses Verständnis von bleibe nur weg von dem Müll hier und da in unserem Leben doch gelegentlich vor. Mit anderen Worten, wir versuchen immer noch, das Gesetz anzuwenden, um ein christliches Leben zu erreichen. Doch welche Folgen hätte es, wenn ich versuchen würde, ein christliches Leben nach dem Gesetz zu leben? Zunächst einmal lande ich am Ende genau da, wo ich eigentlich weg will, nämlich beim Müll. Ich werde sündigen. 1. Korinther 15, 56. Habe ich das gar nicht. Ja, da schreibt dann Paulus, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz hält uns nicht nur von der Sünde ab, es erzeugt eigentlich sogar noch mehr Sünde. Paulus schreibt an die Römer 7, Vers 8, da haben wir es ja. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Sagen wir, wir gehen auf einem Gehweg neben einem Holzzaun her. In diesem Zaun ist ein Loch. Wahrscheinlich würde es uns gar nicht auffallen. Wir würden Gedanken versunken irgendwo da vorbeilaufen. Aber nun hängt jemand über dem Loch ein Schild auf mit großen, dicken, roten Buchstaben. Hindurchsehen, strengsten verboten. Was geschieht nun mit mir? Plötzlich erwacht in mir ein unwiderstehlicher Drang. Ich muss einfach herausfinden, was hinter dem Zaun ist. Wie kann ich einen Blick riskieren, ohne geschnappt zu werden? Und dies ist gemeinhin die Erfahrung, die ein sündiges Herz macht, das mit einem Gesetz in Kontakt kommt. Das Gesetz erzeugt eine Rebellion in uns. Paulus schreibt, es begehrt auf gegen das Gesetz. Und je mehr ich versuche, das Gesetz umzusetzen und mich oder auch andere Menschen zu einem christlichen Leben zu führen, desto mehr erzeuge ich sündige Gefühle von Rebellion. Zweitens ist es auch sinnlos, mit Hilfe des Gesetzes das Leben, das Gott sich wünscht, zu erreichen. Warum? Weil sich das Gesetz nur mit Äußerlichkeiten befasst. Gott sieht aber in das Herz des Menschen. Doch das Gesetz kann nicht bewirken, dass sich das Herz ändert. Wenn Gott wollte, dass wir nur unser Verhalten weiterentwickelten, dann wären die Pharisäer seine Lieblinge gewesen. Aber Jesus reserviert gerade für sie seine schroffsten Reden, die doch die besten in äußerlicher Gerechtigkeit zu sein schienen. Matthäus 23 und 27 lesen wir: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebein und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Liebe Zuhörer, das ist das Beste, was das Gesetz hervorbringen kann. Und nicht selten finden wir den Geist des Pharisäertums auch heute noch vor. Es ist die Einstellung, dass ein guter Christ nicht trinkt, nicht raucht, nicht schmatzt, nicht ins Kino geht, sich nicht unkeusch kleidet und so weiter. Wir müssen ja nicht alles gutheißen, aber es sind ja nur Äußerlichkeiten. Gott sieht aber in das Herz. Und das Verrückte ist, dass sich gesetzliche Menschen immer neue Gesetze ausdenken, die Gott nie gegeben hat. Die Pharisäer zur Zeit Jesu hatten ja die Gesetze Gottes, aber das war ihnen nicht gut genug, also erfanden sie noch hunderte weitere dazu. Und zu jener Zeit war es zum Beispiel in Ordnung, wenn man an einem Sabbat auf einen Felsen spuckte, aber man durfte nicht auf die Erde spucken, weil ja daraus Ton geworden wäre und Ton herstellen ist Arbeit und am Sabbat durfte man ja nicht arbeiten. Und jetzt kommt's. Jesus heilte einmal einen Blinden, indem er auf die Erde spuckte und diesen Brei dem Blinden auf die Augen schmierte. Eine faszinierende Geschichte. Jesus brauchte eigentlich den Brei ja gar nicht. Also er bräuchte ihn bestimmt nicht. Er heilte viele Menschen nur durch Berührung oder auch durch ein Wort. Und ich habe mich sehr oft gefragt, ja, warum tat Jesus das mit diesem Ja, und wenn wir jetzt die selbst aufgestellten Gesetze der Pharisäer kennen, dann können wir das verstehen. Jesus heilte diesen Blinden an einem Sabbat. Jesus tat es, um die selbsterwählte Frömmigkeit der Pharisäer aufzuzeigen. Es war ein Hieb gegen die Dummheit ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Die Reaktion der dieser Gesetzestreuen zeigt ganz deutlich ihre Scheinheiligkeit. Freuen Sie sich über oder mit dem Mann, weil er nun zum ersten Mal in seinem Leben sehen kann? Nein. Loben Sie Gott für dieses Wunder? Nein. Erkennen Sie den Anspruch Christi an, da er seine Autorität unter Beweis gestellt hat? Nein. Nichts hätte Sie weniger interessieren können. Wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Ja, woher wissen Sie das? Weil er nach ihren eigenen Gesetzen den Sabbat entweiht hat. Paulus schreibt an die Kolosser, es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Liebe Zuhörer, wissen wir, dass die gemeinsten, die lieblosesten Menschen auf dieser Erde meistens gesetzliche Menschen sind. Wir akzeptieren dich nur, wenn du so aussiehst, so redest und so gehst wie wir. Und die Schlussfolgerung lautet dann auch immer, und Gott auch. Was mich aber am meisten erschreckt ist, dass ich selber gar nicht merken würde, wenn ich gesetzlich bin. Ich meine ja, dass ich ja alles richtig mache. Ich kann mit meinen Mitmenschen lieblos und unbarmherzig sein wie die Pharisäer und mich dennoch im Recht wähnen. Wenn Christen unter dem Gesetz leben, dann kommt immer dasselbe dabei heraus. Und das macht gar keinen Unterschied, ob ich versuche, das Gesetz Gottes zu befolgen oder menschengemachte Gesetze oder meine selbst aufgestellten Maßstäbe. Ist vollkommen egal, das Ergebnis wird sein Angst, Schuld, Enttäuschung und Gefühle des Verdammtseins. Ich werde weder Gott noch anderen Menschen lieben können. Was sollen wir also tun? Zunächst einmal müssen wir die Ermahnung des Apostel Paulus in unserem Wochenvers ernst nehmen. Allein seht zu, dass durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gegeben wird. Und das andere ist, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind geliebte, angenommene Kinder Gottes. Ich bin eingeladen, zu seiner Festtafel zu kommen, um Jesus Christus in uns und durch uns jeden Tag zu erleben. Jesus immer mehr auch zu erkennen. Geben wir uns, liebe Zuhörer, nicht mit weniger zufrieden. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Herz eingeladen hast, dann tu es heute. Auch du bist eingeladen, vor Jesus zu seiner Festtafel zu kommen. Du darfst sein Leben heute ihm abgeben. Du darfst seine Liebe und Gnade heute kosten und noch heute frei werden. Komme zu Jesus. Jesus lädt dich ein. Kommen wir zur dritten und letzten Aussage in unserem Wochenvers. Wenn wir also nicht unter dem Gesetz leben sollen und auch nicht wieder zurück zum Gesetz kehren sollen, ja, wie sollen wir dann leben? Ich bin so froh, dass das Wort Gottes uns hier nicht im Stich lässt, sondern uns auch sagt, wie wir diese Freiheit leben sollen, sondern durch Liebe diene einer dem anderen. Wenn die Bibel sagt, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, dann bedeutet es keineswegs, dass wir ohne jegliche Maßstäbe wären. Wir unterstehen sogar einem viel höheren Maßstab. Die Bibel nennt das Gesetz Christi und das Gesetz der Freiheit. Ein Vers weiter heißt es in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unser Maßstab und es ist tatsächlich ein höherer Maßstab als nur das äußerliche Einhalten von Regeln. Römer 13, Vers 10 fasst es so zusammen: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Es war Jesus Christus, der da gesagt hat: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus lebte ein Leben vollkommener Liebe. Und nun spricht er zu uns, Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Was bewirkt also, ob das, was ich tue, gesetzlich ist oder nicht? Es ist das Motiv. Sagen wir, zwei Christen bezeugen Jesus. Der eine legt ein Zeugnis ab, um sich damit bei Gott Anerkennung zu verdienen. Er will es eigentlich gar nicht, aber er tut es, weil er glaubt, er müsste es tun. Ein anderer erzählt auch von Jesus Christus. Aber der zweite weiß, dass Gott ihn bereits durch Jesus Christus angenommen hat und er legt Zeugnis ab aus Liebe zu den Menschen. Wir haben also zwei Leute, die nach außen hin das Gleiche tun. Der erste aber lebt unter dem Gesetz und der zweite unter der Gnade. Das Motiv macht also den Unterschied aus. Deshalb will ich auch alles, was ich tue, prüfen, ob es im Geist der Liebe geschieht. Das zweite Kriterium ist die Quelle des Lebens. Der auferstandene Jesus lebt durch seinen Geist in mir. Mein Tun und Denken sind eine Reaktion auf die persönliche Beziehung zum lebendigen Christus. Jesus spricht in Johannes 14, 26: Der Heilige Geist wird euch alles lehren. Der Geist, oder auch ja, Johannes 16 dann weiter, der Geist wird euch in aller Wahrheit leiten. Gott schreibt sein Gesetz in unsere Herzen. Das ist eine Verheißung Gottes an das sein Volk Israel. Die Gesetze werden nicht von außen aufgedrückt, sondern sie kommen von innen. Wir tun sie freiwillig. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Gott wohlgefällig zu leben. Und doch ist es kein Selbstläufer. Paulus appelliert so oft: Lebt im Geist und lasst euch vom Geist erfüllen. Und weiter schreibt Apostel Paulus, Galater 5, Vers 18: Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist also der Schlüssel, um nicht unter dem Gesetz zu sein. Lass dich vom Geist Gottes leiten bzw. erfüllen. Jetzt aber die spannende Frage: Wie werde ich nun mit dem Geist erfüllt? Das klingt schon recht abstrakt, fast mystisch. Ein Aspekt, der mir bei der Vorbereitung dieser Predigt klar wurde, steht ebenfalls in Epheser, aber zwei Kapitel vorher. Da geht es auch um Gottes Fülle. Da erklärt Paulus, was es bedeutet, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Und ich möchte nur diesen einen Aspekt hier hervorheben, weil es auch hier um die Liebe geht. Epheser 3, Vers 14 bis 21 betet Paulus für die Epheser, dass Gott euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das Gebet hier um Kraft erregte meine Aufmerksamkeit, weil das, was Paulus weiter sagt, sich so sehr von dem unterscheidet, was ich erwartet habe. Ich habe bisher immer um Kraft gebeten, um Dinge zu tun, um den Alltag zu bewältigen. Aber Paulus deutet an, dass wir die Kraft für etwas anderes brauchen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wozu brauchen wir also die Kraft? Um die Liebe Christi zu verstehen. Und was ist das Ergebnis dieses Wissens oder dieser Erkenntnis um die Liebe Christi, die ja alle Erkenntnis übertrifft? Wir werden erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Hier haben wir also eine mögliche Antwort und auch ein praktisches Beispiel und Erklärung, was es bedeutet, mit dem Geist erfüllt zu sein. Mit dem Geist erfüllt zu sein bedeutet vollkommen erfüllt sein mit der Erkenntnis um Gottes Liebe und Gnade. Wie praktisch, nicht wahr? Erfüllt sein bedeutet also, dass ich unter dem Einfluss von etwas stehe. Und zwar so sehr, dass es mich kontrolliert. Im gleichen Vers bringt Paulus den Vergleich mit dem Wein. Wenn ich mit dem Wein gefüllt bin, was kontrolliert mich dann? Der Wein. Wenn ich mit Ärger erfüllt bin, was kontrolliert mich dann? Der Ärger. Und wenn ich vollkommen erfüllt bin mit dem Wissen oder mit der Erkenntnis um Gottes Liebe und Gnade, was kontrolliert mich dann? Gottes Liebe. Und wenn ich erfüllt bin von Gottes Liebe, kann mich nichts davon abhalten, diese auch an andere weiterzugeben, für den anderen da zu sein und ihm zu dienen. Vers 13c, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das ist der Zweck der Freiheit, die Gott uns gibt. Nicht zum Selbstzweck, sondern damit wir mit dieser Freiheit anderen aus Liebe dienen und auch andere in Liebe tragen und ertragen. Dazu haben wir auch die Freiheit. Liebe Zuhörer, Gott segne uns dabei, in dieser Freiheit zu leben. Amen.